Was ich mir immer eher als Bild gegeben habe, ist, dass man eben viele Bälle gleichzeitig jongliert. Und dann gibt es die jeweils in der Arbeit ganz, ganz wichtigen. Und dann gibt es die ganz, ganz wichtigen mit Blick auf Familie und Freunde. Und für mich ist eher immer das Ziel zu sagen, keiner von den ganz wichtigen Bällen darf runterfallen, egal ob Arbeit oder Privates ist. Und dann hat man einen anderen Fokus, der nicht ist, entweder Arbeit oder Familie, sondern zu sagen, es gibt jeweils innerhalb dieses Systems auch Prioritäten.
Salut ihr Moneypennies und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Madame Moneypenny Meets. Heute treffe ich Franziska Brandner. Sie ist parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Sie begann ihre politische Karriere unter anderem 2013 im Deutschen Bundestag, war aber auch schon mit 18 Jahren im Bundesvorstand der Grünen Jugend und auch schon Mitglied des Europäischen Parlaments. Sie gilt als harte Verhandlerin und als sehr schlagfertig. Frau Brandner erzählt uns im Gespräch, was eine parlamentarische Staatssekretärin eigentlich den ganzen Tag so macht, wie sie ihre fordernde Karriere inklusive vieler Reisetätigkeiten mit ihrem Familieneintag unter einen Hut bekommt. Spoiler, sie glaubt nicht an Balance. Außerdem erzählt sie uns, warum wir den Status quo verteidigen müssen, was eine gute Verhandlerin ausmacht und warum hartes Verhandeln nichts mit der Brechstange zu tun hat. Sehr viel Spaß, viele Learnings, viel Inspiration mit Franziska Brandner wünsche ich euch. Ja, Franziska Brandner, erstmal vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich weiß, heute ist ein stressiger Tag für Sie, deswegen legen wir auch sofort direkt los. Für Menschen, die jetzt nicht so viel mit Politik zu tun haben, was macht denn eine Staatssekretärin überhaupt?
Also ich bin eine parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschafts- und Klimaschutzministerium. Und was ist unsere Aufgabe? Es gibt die verbeamteten Staatssekretäre und die parlamentarischen. Und die Verbeamteten, die stehen an der Spitze der Verwaltung, ja. Also die stellen sicher, dass die Abläufe gut laufen, die Prozesse, dass Entscheidungen getroffen werden. Und natürlich ist immer darüber dann auch der Minister. Und die parlamentarischen Staatssekretäre sind ein Bindeglied zwischen Ministerium und Bundestag, ja. Also wir haben ja in Deutschland einen starken Bundestag. Kein Gesetz geht aus dem Bundestag raus, wie es reingekommen ist. Und das heißt, wenn wir selbst im Kabinett einen Gesetzentwurf auf den Weg bringen, ist der ja noch lange nicht so beschlossen. Er geht ja noch durch den Bundestag. Und diese Prozesse zum Beispiel begleiten wir parlamentarische Staatssekretäre, verhandeln dort mit, um zu gucken, dass am Ende ein gutes Gesetz auch aus dem Bundestag dann natürlich rauskommt. Und wir haben zusätzlich eigene Aufgabenbereiche. Also ich mache viel im Bereich Digitalisierung, durfte die KI-Verordnung auf europäischer Ebene mitverhandeln. So, das sind dann die Themenbereiche, die dann jeder noch einzeln hat. Aber wir sind sozusagen nicht die Verwaltungschefs, aber wir sind diejenigen, die in den Verhandlungen stehen, die aber im Haus natürlich auch die Entscheidungsprozesse mitgestalten und mit vorbereiten.
Ja, sehr spannend. Das Thema Verhandeln habe ich natürlich auch gleich noch auf der Agenda für zum Schluss. Aber das behalten wir auch zum Schluss auf, finde ich nämlich super, super spannend. Sie haben jetzt schon so oft das Wort Verhandeln gesagt in den ersten Sätzen. Scheint halt ein großes Thema natürlich zu sein.
Demokratie lebt davon, dass man unterschiedliche Positionen, wenn möglich, zum Gemeinwohl hin zusammenführt.
Ja, genau. Und das scheint ja gerade auch in diesem Job ganz, ganz großes Augenmerk zu sein. Wie sieht denn vielleicht so ein, falls es das irgendwie gibt, so ein typischer Arbeitstag oder so ein Alltag bei Ihnen so aus? Was haben Sie so für Termine? Was machen Sie so den ganzen Tag? Reisen Sie hin und her? Also vielleicht können Sie uns mal mitnehmen, so einen typischen Mittwoch von Franziska Brandner.
Also das Typische ist eigentlich, dass es nichts Typisches gibt.
Das ist bei mir genauso.
Aber Mittwoch ist sogar noch so ein bisschen typisch. Also wir haben ja Wochen, in denen der Bundestag tagt. Also Sitzungswochen heißen die. Und dann gibt es die Wochen, in denen der Bundestag nicht tagt. Wenn der Bundestag zusammenkommt in Berlin, dann sind mittwochs vormittags immer die Ausschusssitzungen. Also dann trifft sich der Wirtschaftsausschuss und diskutiert die aktuellen Gesetze, aber auch Entwicklungen. Und da bin ich dann eben häufig im Ausschuss und stehe den Abgeordneten Rede und Antwort. Oder man hat eine Anhörung, wir hören den Experten und Expertinnen zu. Also das ist so, wenn Sitzungswoche ist, ist das der Vormittag. Manchmal ist dann am Nachmittag noch der Haushaltsausschuss. ist also der Ausschusstag. Und dazwischen hat man natürlich noch zig Termine mit Fraktionen, mit Besuchergruppen, mit Verbänden, mit Unternehmen, mit Journalisten. Und wenn nicht Sitzungswoche ist, ja, dann bin ich in Baden-Württemberg, in Heidelberg, das ist meine Heimat. Und dann macht man dort wiederum alles. Also vor Ort bin ich für alles zuständig und Ansprechpartnerin, was auch richtig ist. Und das ist dann nochmal ganz anders. Da sieht man, dann gehe ich viele natürlich auch Unternehmensbesuche, aber treffe auch viele Initiativen, ja, Bürgerinnen und Bürger, die ein Anliegen haben. Und das ist dann jedes Mal komplett anders.
Also viele, viele Meetings höre ich raus, ne? Also viele Meetings, viele Gespräche, ja.
Ja.
Natürlich. Und wer organisiert das dann so? Also was für einen Stab haben Sie da noch so bei sich? Das muss ja alles organisiert werden und getaktet und so weiter.
Genau, ich habe ein Team im Bundestag und ein Team im Ministerium, die jeweils meine Termine koordinieren. Also die im Bundestag und die im Ministerium. Und ja, das, aber es sind jetzt auch nicht Massen, ne? Also es sind 2-3 Leute, die Unglaubliches leisten und mein Leben durchtakten.
Ja, ihr Leben durchtacken, sehr gut gesagt. Und wie sieht's mit Privatleben aus? Ist das noch vorhanden? Ist das oder vielleicht andersrum gefragt, wie schaffen Sie es denn, so eine Balance irgendwie trotzdem mit reinzubekommen? Ne? Ich meine, Sie pendeln zwischen 2 Städten hin und her, hier und da. Also es klingt auch echt, also nach einem sehr, sehr fordernden Job. Und gleichzeitig haben Sie auch noch Familie. Und wie schaffen Sie das, beides unter einen Hut zu bringen, sodass auch wirklich fürs Private noch Zeit ist? Haben Sie da irgendwelche Regeln oder Routinen oder machen Sie das so on the fly?
Nee, on the fly würde man nie Zeit fürs Private haben.
Ist so, ne? Ja, genau. Wenn man sich eintaktet, passiert es nicht, ne?
Man hat da genügend, auch an Möglichkeiten, auch noch weitere Termine anzunehmen. Ja. Und ich habe da relativ strikte Regeln auch, dass ich eben genügend Zeit für meine Tochter habe und auch für mich, auch für Sport. Auch das ist etwas, wo ich immer wieder sage, ich weiß, dass es wichtig ist, auch mal seinen Körper zwischendurch zu bewegen. Und aber wenn es nicht eingetaktet ist in den Kalender oder in den Tag, passiert das nicht. Dann gibt's immer wieder Ausnahmen. Aber ja, ich sage immer, ich habe nebenbei noch so ein kleines Logistikunternehmen, weil natürlich das Hin und Her zwischen Heidelberg und Berlin ist jetzt auch nicht so ganz nah beieinander. Ja. Natürlich viele Aufgaben sind, und ich reise auch noch international, weil ich mache viel internationale Politik auch. Das kommt dann noch on top. Aber ja, ich wirklich, für mich ist es extrem wichtig, auch die Zeit für meine Tochter zu haben. Und ich habe auch deswegen zum Beispiel immer wieder, wenn man Einladungen bekommt für einen parlamentarischen Abend, also in Deutschland ist die Kultur ja sehr geprägt durch den Abend, den man ja aber eigentlich gerne lieber auch mit der Familie verbringt, dass man dann sagt, ich treffe sie alle sehr gerne, aber vielleicht können wir es ja auch zum Mittagessen machen. Und meine Erfahrung ist, dass dann zum Beispiel auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter derjenigen, die an dem Abend ja dann auch da sein müssen, die Mitarbeiter, die auch da sein müssen, auch durchaus manchmal sagen, ah, das finden wir jetzt eigentlich auch super, wenn wir nicht jeden Abend in der Woche arbeiten müssen. Aber es lässt sich trotzdem nicht vermeiden, dass ich häufig abends arbeite, aber vielleicht eben nicht jeden Abend der Woche.
Ja, Sie haben gerade angesprochen, dass Sie da sehr strenge Regeln haben. Mögen Sie die teilen? Also hat das dann was mit Uhrzeiten zu tun? Also Sie sagen Wochenende komplett frei und immer ab 18 Uhr komplett frei? Oder wie das kann ich mir so die Regeln vorstellen?
die Regel könnte ich aufstellen, aber nie einhalten. Nein, genau. Deswegen geht es ja auch darum, realistisch zu sein und das eher die Anzahl der Abende, die man die Woche weg ist. Und wenn man eben dann auch Zeiten sich raus schneidet oder wie man mit Ferien umgeht. Aber ich, weil Sie es vorhin gesagt haben, in den Balance zu bringen, ich glaube, wenn man versucht, sozusagen die Balance ist zwischen dem, was man ja auch als Lebensinhalt, als für mich ist der Job zum Glück auch viel Glück und das, was mir auch wirklich Spaß macht. Und auf der anderen Seite die Familie und Freunde, dann kann man eigentlich nur verlieren, weil ich glaube sozusagen so komplett das so nicht funktioniert, sondern was ich mir immer eher als Bild gegeben habe, ist, dass man eben viele Bälle gleichzeitig jongliert Und dann gibt es die jeweils in der Arbeit ganz, ganz wichtigen. Und dann gibt es die ganz, ganz wichtigen mit Blick auf Familie und Freunde. Und für mich ist eher immer das Ziel zu sagen, keiner von den ganz wichtigen Bällen darf runterfallen, egal ob Arbeit oder Privates ist. Und dann hat man einen anderen Fokus, der nicht ist, entweder Arbeit oder Familie, sondern zu sagen, es gibt jeweils innerhalb dieses Systems auch Prioritäten. Und man muss nur darauf achten, dass die jeweils ganz wichtigen einem nie runterfallen.
Ah ja, interessant. Ja, finde ich ein schönes Bild, einen schönen Gedanken irgendwie zu sagen, auf beiden Seiten gibt es etwas, das auch gar nicht runterfallen darf. Und dann gibt es ja auch noch so Phasen, also so kenne ich es bei mir, dann ist mal super viel beruflich, super viel los und privat ein bisschen ruhiger und dann ist wieder andersrum. Deswegen kann man auch gar nicht, finde ich nämlich auch, deswegen kann man auch gar nicht immer, ich sage es mal, kurzfristig die Balance halten, aber langfristig sollten natürlich alle Bereiche das bekommen, was sie so brauchen. Aber das Bild mit den Bällen finde ich sehr schön. Danke schon mal dafür.
Mir hilft es, dass man, weil wenn man glaubt, es fällt einem nie irgendwas runter, das ist ja unrealistisch, dann ist man permanent frustriert, utopisch.
Ja.
Und deswegen ist es dann wichtig, sich dann auch das klar zu machen und andererseits dann auch wirklich das ganz Wichtige zu definieren und dann auch da wirklich dann drauf zu achten.
Ja. Nochmal zurück zur Politik. Welche politischen Themen interessieren Sie denn besonders oder wo brennen Sie besonders? Wofür kämpfen Sie? Ich weiß, Sie kommen ja auch sehr aus dem Thema Frauen und Gleichberechtigung, aber jetzt auch Digitalisierung, KI und so weiter. Was würden Sie denn sagen, sind so Ihre Steckenpferde?
Also ich mache meine Politik immer von dem Leitbild der Freiheit her, ja? Also das ist, glaube ich, das, was mich motiviert zu sagen. Dass wir bei uns die Freiheit uns erhalten, hier gleichberechtigt zu leben, ja, als Frau, als jemand, der vielleicht von woanders her gekommen ist, um bei uns zu leben, und andererseits natürlich auch diese Freiheit nur leben kann, wenn man im Frieden wirklich lebt. Und davon habe ich viel immer mir abgeleitet, die Frauenrechtsfrage, ich bin eine glühende Europäerin und der festen Überzeugung, dass wir hier sehr viel zu verteidigen und natürlich immer weiterzuentwickeln haben, aber auch unglaubliches Glück haben, in diesem Frieden leben zu können in Europa, in der Europäischen Union, die uns diese Freiheit ermöglicht, ja. Auch der Überzeugung, dass die Freiheit der nächsten Generation erfordern, dass wir uns um diesen Planeten kümmern. Deswegen auch sage, wir können ja eben nicht unsere Freiheit zulasten der Freiheit der nächsten Generation leben. Und das sind so die Dinge, die mich umtreiben und motivieren. Und natürlich, und da kommt dann KI rein, dass man diese Technologie für die größtmögliche Freiheit von uns allen nutzt, ja, dass wir lange leben, gesund leben, in Selbstbestimmung und in Würde leben können und andererseits natürlich Gefahren von ihr ausgehen, diese Freiheit massiv beschränken können und diese Risiken wiederum einzugrenzen, um die Innovation zu ermöglichen, aber eben immer mit diesem Leitstab der Freiheit. Und von daher treibt mich das viel um und natürlich mit dem Blick auf die Wirtschaft, das ganze Thema Wirtschaftssicherheit, wie können wir eigentlich weniger verwundbar und freier im Sinne von weniger abhängig sein in unserem Wohlstand. Das ist etwas, was mich seit Jahren umtreibt. Deswegen war ich schon immer gegen Nord Stream 2 gewesen, bin gegen Huawei in unserem Kernnetz bei 5G und sage immer, wir müssen diese Freiheit, die lohnt es sich mittel- und langfristig auch zu verteidigen, auch wenn vielleicht der Preis im Heute etwas teurer ist. Aber Freiheit hat ihren Preis, ist es aber auch auf jeden Fall wert.
Also das heißt, Sie würden sagen, Sie würden es als sozusagen eine Investition in die Zukunft dann sehen, ne? Also jetzt ist ja oft so, dass man im Hier und Jetzt ein bisschen Schmerzen vielleicht ertragen muss, ja ein bisschen höheren Preis zahlen muss, um dann aber langfristig die Freiheit zu haben.
Ja, unsere Freiheit und das Langfristige kann ja manchmal sehr schnell kommen. Das haben wir ja auch im Klinik gesehen. Deswegen dieses Bild, das kommt dann irgendwann in 20 Jahren, das mag manchmal eben schon übermorgen da sein. Und deswegen bin ich da jemand, der immer sagt, unglaublich viel international gelebt. Ich bin überzeugt davon, dass wir in dieser Welt uns in vielfältigen Beziehungen bewegen sollen und auch präsent sein sollen, aber eben nicht in Abhängigkeiten.
Apropos Abhängigkeiten, sehr schöne Überleitung zum Thema Frauen. Das ist ja auch so ein bisschen, sie hat ja schon angesprochen, dass ihnen auch Gleichberechtigung wichtig ist. Und sie waren ja da auch in verschiedenen Bereichen auch tätig, ne? Zum Beispiel bei der UN-Frauenrechtsorganisation UNIFEM. Da ging es ja auch um Auswirkungen von Konflikten auf Frauen und eben den Beitrag von Frauen zur Friedensschaffung. Was würden Sie denn sagen, ist so in diesem Bereich Gleichberechtigung, Auswirkungen von Konflikten auf Frauen und so weiter, oder speziell vielleicht auch Gleichberechtigung, wo stehen wir da gerade? Das ist eine Frage, die auch mir immer gestellt wird. Es ist jetzt auch gar nicht so leicht einzuschätzen vielleicht, aber wie schätzen Sie denn die Lage ein von jetzt speziell Gleichberechtigung in Deutschland? Wie steht's da gerade um uns?
Ah, das ist ja immer die Frage, ist das Glas halb leer oder halb voll, ja? Ja. Ich bin ja, immer der Meinung, ja. Es ist jetzt schon mal halb voll.
Immerhin sozusagen, immerhin halb voll, okay.
Ja, ich finde schon, dass ich ja zum Glück, also wenn man sich überlegt, waren wir vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, war das eine bessere Position oder ist es das heute? Da würde ich eindeutig sagen, heute. Da hat sich, glaube ich, schon auch nochmal viel bewegt. Also von Kitas, die es jetzt gibt, als ich aufgewachsen bin, war eine Ganztagsschule noch irgendwie ziemlich selten. Sie hat sich ja viel verändert. Mehr Frauen, die auch präsent sind. Wir hatten eine Kanzlerin, ja. Also es hat sich ja doch schon einiges bewegt. Aber wir haben natürlich immer noch, ja, wenn ich dran denke, wir haben immer noch eine Lohnlücke zwischen Männern und Frauen, die mich irgendwie schier verrückt macht, als wir die immer noch haben, ja, 2024. Wir haben immer noch einen wesentlich geringeren Zugang von Frauen zu Kapital, ja, also wir haben einfach auch bei uns immer noch große Herausforderungen. Wir haben immer noch in Umfragen viele Frauen, die sagen, sie würden gerne mehr arbeiten, wenn sie Kinder haben. Und Väter, die sagen, sie würden gerne weniger arbeiten. Und irgendwie kriegen wir es nicht hin, dass die das partnerschaftlich hinbekommen. Das heißt, wir haben noch nicht die Rahmenbedingungen, die ihnen das ermöglichen. Das ist das, wo wir noch nach vorne kommen müssen. Andererseits schon einiges ja erreicht wurde. Ich war auch die Woche übrigens noch bei der Feier von 70 Jahre Verband der deutschen Unternehmerinnen.
Ach ja,
das war ja auch interessant, ja, dass Sie erzählt haben, dass Sie sich halt damals auch gegründet haben, weil Sie in den männlich geprägten anderen Verbänden überhaupt nicht willkommen waren, ja. Und gesagt haben, wir brauchen natürlich diese Netzwerke, wo wir uns auch gegenseitig stärken. Und dann denkt man, ja, das ist halt 70 Jahre her, ist jetzt noch nicht Hunderte her. Und auf der anderen Seite sehen wir einen harten Kampf auch wieder gegen Frauenrechte, also von den extrem Rechten, die auch wieder gerne hätten, dass die Frauen an den Herd gehen und das auch schön finden, so eine ganz die von Körper, Selbstbestimmung von Frauen auch nicht so viele hören wollen. Und das ist auch ein ganz schön harter Kampf, um manchmal den Status quo zu verteidigen und noch nicht mal um voranzukommen.
Das finde ich jetzt nochmal ein gutes Stichwort. Also überhaupt, stimmt, da sind wir eigentlich gerade. Ne? Wir sind eigentlich gerade auch wieder da, leider muss man sagen, den Status quo überhaupt zu verteidigen, bevor man überhaupt an Fortschritte denken kann. Das wird mir jetzt gerade so bewusst, wo Sie es so sagen. Das ist eigentlich, also dass uns ja auch noch was ganz anderes blühen könnte sozusagen. Ja, Wahnsinn, wird mir jetzt gerade eigentlich so bewusst. Ne? Also alle sagen, ja, was können wir machen? Und natürlich richtigerweise. Aber auf der anderen Seite gibt es ja gerade so krasse Strömungen genau in die andere Richtung, dass es schon auch wichtig ist, erstmal hier zu bleiben, wo wir sozusagen sind. Und dann im nächsten Schritt, das ist wahrscheinlich erstmal Schritt 1, und dann im nächsten Schritt weiterzuschauen. Sie haben gerade gesagt, ja, sorry.
Nee, also da geht auch wirklich viel Kraft hin. Das merkt man einfach, dass viel Kraft daran geht, in das überhaupt zu halten, was wir schon oder was die Frauengeneration und Männergeneration vor uns schon errungen haben an Gleichberechtigung, dass uns das nicht wieder genommen wird. Das ist einfach schon hart. Ich fand es jetzt ganz interessant, es gab jetzt die Ankündigung, dass Melinda Gates 1 Milliarde in Frauenorganisationen gibt, weil sie sagt, das ist der große Kampf, um hier den Backlash zu verhindern. Ja.
Das ist auch schon ein großes Zeichen, ja. Sie sagten gerade, dass viele Mütter mehr arbeiten würden, viele Väter weniger arbeiten würden und dass da aber anscheinend die Rahmenbedingungen fehlen oder das System so fehlt, dass das so möglich ist. Wo sehen Sie denn da die größten Hebel? Also was wäre denn sozusagen die Wunschvorstellung oder so ein Maßnahmenpaket, was eigentlich sozusagen mal ja auf den Weg gehört in der Theorie, um diesem Problem zu begegnen?
Also es gibt nicht den einen Hebel. Ein sehr relevanter Faktor ist Kinderbetreuung. Von den Kitas angefangen, aber auch dann eben bei der Schule. Und zwar eine verlässliche Betreuung, auf die man sich wirklich verlassen kann, die auch eben längere Zeiten abdeckt. Für viele Frauen ist auch Schichtdienst eine Herausforderung. Auch da die Frage, wie man das dann flexibel mit Betreuung abdecken kann. Da gibt es einfach große Herausforderungen. Das ist eine, wo wir einfach immer noch nicht gut genug sind, flächendeckend. Und natürlich auch von den Kosten her, das für manche durchaus ein relevanter Faktor ist. Zweiter Punkt ist, wir haben eine Steuergesetzgebung, die es bevorzugt, wenn eine Person mehr und die andere weniger verdient. Das heißt, wir haben ja Anreize, dass man eher nicht partnerschaftlich arbeitet und verdient, sondern davon profitiert, wenn der eine mehr verdient oder die eine mehr verdient und der andere weniger. Und dann haben wir bei uns, zum Beispiel beim Elterngeld im Vergleich zu Schweden, haben wir immer noch Potenziale, zum Beispiel auch jeweils eine größere Teilzeit stärker fördern zu können. Ja, also wenn man sagt, man reduziert um ein Fünftel und man im Gegenzug fünfmal so lange das Elterngeld bekommen könnte und das für Männer und Frauen gleichermaßen gilt oder Väter und Mütter, und sie das dann gemeinsam gleichzeitig machen könnten, das ist das, was in vielen skandinavischen Ländern passiert, dann sind beide auf einer großen Teilzeit, aber nicht auf einer Vollzeit, und ist eigentlich näher an dem Ideal, was sich viele wünschen. Aber das sind genau die Dinge, die so ein paar Punkte sind. Da gibt es noch bestimmt 10 andere. Also die Akzeptanz auch im Sinne von, kann ich auch mit einer Teilzeit oder einer großen Teilzeit Karriere machen, kriege ich auch die Projektleitung. Das kann man schwer gesetzlich verordnen. Das hängt dann viel davon ab, ob der Chef oder die Chefin das dann eben auch, egal dem Vater oder der Mutter oder wer auch immer, dann eben Verantwortung übernimmt, trotzdem zutrauen. Und häufig ist eben die Erfahrung dann vor Ort im Leben, dass es dann eben häufig anders ist. Also dass man sieht, der oder diejenige, die in eine Teilzeit geht, dann vielleicht nicht den nächsten Karriereschritt so schnell macht wie der oder diejenige, die Vollzeit arbeitet.
Ja. Also das heißt, die Politik kann natürlich einen Rahmen vorgeben, die Modelle gibt es ja auch, und gleichzeitig muss natürlich aber auch gelebt werden, ne? Also auch die Räume halt in den Unternehmen geschaffen werden, in der Gesellschaft ja auch, ne? Also wie oft werden Väter irgendwie komisch angeguckt, wenn sie sagen, ja, ich nehme mal mehr als 4 Wochen Elternzeit, ja, wo dann die Kumpels sagen, so, ja, wirklich, warum das denn? Also ja, ich denke, da...
Wobei es schon viel normaler geworden ist, dass wir Väter mit Kinderwägen und so überall sehen. Also wirklich, das finde ich, hat sich zum absolut. Beispiel, da hat sich echt schon auch einiges bewegt.
Ja. Ja, definitiv. Da sind wir wieder beim halbvollen Glas auf jeden Fall.
Genau.
Also, dass wir schon weit gekommen sind und trotzdem noch einige Meter vor uns haben. Sehr schön. Ich hatte eigentlich gesagt, ich würde ganz gerne noch über das Verhandeln ein bisschen mit Ihnen sprechen. Oder vielleicht noch ein bisschen Verhandeln und vor allem auch Schlagfertigkeit. Also ich finde, man merkt, wenn man ihnen so zuhört oder auch an Interviews und so, da kam bei mir sofort, boah, die Frau ist aber schlagfertig, die haut irgendwie raus. Und sie gelten ja auch als recht harte Verhandlerin. Ich hoffe, das war jetzt nicht, ich hoffe, das sehen Sie auch so, da haben Sie auch wahrscheinlich auch schon mal gehört. Da würde mich sehr interessieren, weil ich finde, Schlagfertigkeit und Verhandeln sind auch so zwei Dinge, wo sich Frauen vielleicht eher ein bisschen schwerer tun oder was eher so ein bisschen ja den Männern oft eher zugesprochen wird, dass sie gut verhandeln können, dass sie schlagfertig sind und so weiter. Wie haben Sie denn so dieses Level an dieser Schlagfertigkeit erreicht? Also wie kann man das vielleicht auch lernen, schlagfertiger zu sein? Haben Sie da einen Kurs belegt oder irgendwie gibt es bestimmte Vorbilder oder ist das einfach jahrelange Übung?
Also verhandeln kann man ja lernen. Das kann man Handwerk. Wirklich lernen. Ja. Ist ein Handwerk auch, ja. Ist eine Kunst, aber auch ein Handwerk. Und ich habe zum Beispiel eine Mediationsausbildung gemacht, wo ja viel, also es ist nicht im klassischen Sinn nur verhandeln, aber es hat schon auch viel damit zu tun. Und da lernt man einfach Taktiken und Strategien und das kann man lernen. Ja? Also das muss man trotzdem, muss einem lieben, es muss einem Spaß machen. Mir macht es auch wirklich Spaß, sich eben die Schritte im Voraus zu überlegen, zu sagen, wenn ich das mache, was macht dann die Gegenseite? Wenn ich, und wie reagiere ich, was macht dann die Gegenseite? Also so ein bisschen ein Schachbrett, ja.
Genau das Bild hatte ich auch gerade. Genau das Bild hatte ich mir. Also okay, wenn der Springer das macht, macht man
genau
das.
Ja, cool. Genau. Und wo muss dann die Dame hin? Und dann ist natürlich die Frage, ich glaube Schlagfertigkeit, ich weiß gar nicht, ob ich mich so bezeichnen würde, aber das glaube ich eher nicht, was man so lernen kann. Aber die Aufgabe mit Blick auf Frauen und Verhandeln, ja, das merke ich schon immer wieder, dass halt viele Eigenschaften, die man auch fürs Verhandeln braucht und die auch Frauen genauso haben wie Männer, dass wenn Frauen sie anwenden, sie negativ konnotiert werden. Ja, also eine Frau nervt und ein Mann ist durchsetzungsstark. Ja, also wenn man eben sagt, hier, und wie steht's jetzt eigentlich damit? Das hattest du doch zugesagt. Wo stehen wir jetzt? Und dann nochmal nachfragt und vielleicht in 2 Wochen nochmal und nochmal nachhakt und sagt, ja, aber was ist daraus jetzt geworden? Und das war doch zugesagt, ja. Dann ist das bei Frauen tendenziell, oh, die nervt, ja. Und bei Mann würde man sagen, boah, der ist echt, der bleibt dran am Ball. Der weiß, was er will und ja, der ist durchsetzungsstark. Und deswegen glaube ich, dass manchmal Frauen davon abschrecken, denn diese Ansätze auch zu wählen, weil sie sagen, oh Gott, ich will ja nicht nerven. Sich dann auch dafür entschuldigen, sagen, es tut mir übrigens schrecklich leid, dass ich jetzt nochmal nachhake. Wo ich den Eindruck habe, würde sich eher selten jemand dafür entschuldigen sonst. Das merkt man dann immer wieder, dass man sich dann selber bewusst machen muss, das wird einfach anders bewertet. Aber das hat ja also historisch gewachsen wahrscheinlich seine Gründe, aber wir können es ja heute anders machen.
War das bei Ihnen denn anfangs auch so, dass Sie so ein bisschen so als nervig abgestempelt wurden und sich da so ein bisschen dann auch, ich sag mal, erstmal den Status erarbeiten mussten, ja, der nicht mehr der Nervigen, sondern der Professionellen?
Klar, ich meine, das sind ja auch gerade, ne? Man darf es ja auch nicht übertreiben, dann geht es ins Negative, ja. Also wenn man dann irgendwann sagen, eins drüber und dann geht es auch nicht mehr. Also das muss man natürlich immer gut austarieren, aber man lernt ja auch aus jeder einzelnen Erfahrung im Verhandeln lernt man noch mehr. Und es gibt übrigens, wenn ich hier ein Buch empfehlen kann, also ich habe da keine Literatur, nichts drin, aber was großartig ist, das heißt Possible. Das ist gerade ein amerikanischer Autor, der hat in Harvard lange die Verhandlungstechniken, dieses auch Getting to Yes, das Buch damals herangebracht. Genau, und der hat jetzt ein neues, das heißt Possible. Und der Untertitel ist, wie man in einer Gesellschaft, die von Konflikt geprägt ist, überlebt und sogar damit gut leben kann. Und das, finde ich, ist ein Buch, was unglaublich viel nochmal aufzeigt, wie man eben in dieser polarisierten Gesellschaft oder einer sich polarisierenden Gesellschaft trotzdem wieder Brücken bauen kann, verhandeln kann, Kompromisse finden kann und dafür sehr viele Techniken aufzeigt. Das heißt, ich bilde mich auch immer wieder weiter und gucke eben, was es auch an Erfahrungen gibt, die andere gemacht haben. Das ist einer der besten Verhandler weltweit, der einfach sich hingesetzt hat und gesagt, ich habe jetzt 50 Jahre Verhandlungserfahrung. Ich schreibe mal auf, was ich so gelernt habe. Und man lernt permanent weiter und dazu. Und das tue ich auch. Und es gibt viele, die einen inspirieren. In Deutschland zum Beispiel ist es für mich Gisela Erler, eine unglaublich tolle Frau, die übrigens auch damals viel gemacht hat für Mütter und Zugang zu Kinderbetreuung aufgebaut, ein Unternehmen viel verändert hat. Und die dann in Baden-Württemberg Staatssekretärin war für und ganz viele dieser Prozesse der Bürgerbeteiligung neu gestaltet hat. Und eine sehr taffe Frau ist, aber einfach eine sehr inspirierende. Und von daher, ne, man hat seine Vorbilder und hört sich da auch ab und zu Rat. Und dann gibt es viele, die ihr Wissen ja auch mit einem in Form von Büchern oder Talks teilen. Und da bin ich immer dann sehr nah. Ja, oder will ich dann immer viel mitbekommen, was sich auch an Neuem bewegt?
Also, ich sag mal, dranbleiben, Bücher lesen, sich weiterbilden und halt üben. Ist wahrscheinlich wenn Sie haben jetzt auch super viel Erfahrung im Bereich Verhandeln und Schlagfertigkeit und so weiter. Was sind denn vielleicht so Ihre, also wenn Sie jetzt ein Buch schreiben würden, ja? Was wären denn vielleicht so Ihre, ich weiß nicht, so Top 3 Tipps, besonders jetzt an Frauen, die sich vielleicht nicht so richtig rantrauen und nicht so richtig wissen, ah, wie funktioniert das mit dem Verhandeln oder so? Was wären denn vielleicht so 3 Tipps, die Sie solchen Frauen mit auf den Weg geben würden zum Thema Verhandeln?
Ja, genau wissen, was man will, genau wissen, was man nicht will, genau wissen, was die schlechteste Alternative ist, wenn man das Verhandlungsergebnis nicht erreicht, was aber auch die beste Alternative ist, damit man weiß, wenn man scheitert, ist es auch nicht so schlimm. Also, dass man sich das vorher sehr gut verdeutlicht.
Ja.
Den anderen, mit dem man verhandelt, vorher sehr gut sich darauf vorbereiten, wer das ist. Wer die Person ist, was die Person umtreibt, was die Person ausmacht.
Was sie auch will, wahrscheinlich, also was deren Interessen sind.
Was sie auch will, was deren, auch nicht nur Interessen, sondern Bedürfnisse, Ängste, Sorgen, Hoffnungen, Wünsche. Also dass man einfach wirklich sich schon auch mal gut vorbereitet. Ich glaube, das ist ein wichtiger Teil. Und dass man sich dann aber eben auch mit Mut reingeht, immer gut, also gut verhandeln ist sehr viel gutes Zuhören. Und dann den Moment, wo man merkt, ah, da könnte es jetzt einen Kompromiss geben, den eben auch hört und mitbekommt. Und vielleicht das Letzte ist, sich selber das Zutrauen und sich vorher nochmal gut sammeln.
Wie machen Sie das gut sammeln? Also gibt es da irgendeine Routine, dass Sie nochmal durchatmen oder bestimmtes Getränk zu sich nehmen oder so? Okay, ja.
Ja, atmen.
Also so runterkommen.
Konzentrieren.
Ja, okay. Also das heißt, gute Vorbereitung, auch wissen, was man selber will. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass das ein großer Fehler auch ist, den ich auch schon begangen habe in frühen Verhandlungen, zu sagen, ja, ich guck mal, was der andere so will. Dann sitzt man da und muss irgendwie zu allem Ja sagen, weil man ja gar keine eigene Meinung so richtig hat, ne? Oder sein eigenes Interesse oder auch, wie Sie gerade sagten, ja, was ist so der Best Case, was ist der Worst Case, sich darüber gar nicht bewusst geworden ist. Ne? Und dann gibt's eigentlich auch kein gutes Ergebnis, weil man nimmt eigentlich alles an, was der andere sagt. So. Geht natürlich auch für die Gehaltsverhandlung.
Zum Beispiel, absolut. Muss man sich vorher gut informieren, was ist denn eigentlich das Gehalt der anderen und etc. Genau, ist einfach viel Vorbereitung.
Ja, absolut. Gab es vielleicht mal eine Situation, in der Sie sich sozusagen dagegen entschieden haben, hart zu verhandeln? Also wo Sie bewusst gesagt haben, ja, okay, komm, ich lass die Person jetzt mal machen oder so, wo Sie sich ein bisschen zurückgezogen haben?
Das ist Teil von hart verhandeln, ist auch zu wissen, hart verhandeln bedeutet nicht immer rein und nach vorne, sondern manchmal ist der Erfolg in der Verhandlung, erstmal einen Schritt zurückzugehen. Ganz häufig sogar.
Okay. Ja. Okay.
Also vielleicht ist hart auch falsch. Hart ist so besetzt wie Stein.
Genau, das finde ich auch, dieses harte Verhandeln finde ich auch ein bisschen komisch. Mir ist aber auch nichts Besseres eingefallen, weil hart, genau,
erfolgreich, das stellt man sich sofort. Also sozusagen, man gibt es leicht auf. Aber wenn man sagt, hart verhandeln bedeutet, man bleibt am Ziel dran und gibt nicht leicht auf, dann ist es ja korrekt. Mhm. Aber es bedeutet nicht im Sinne von, ich muss immer mit dem Kopf durch die Wand und als erstes nach vorne. Und dann je nach Situation kann es auch sein, erstmal einen Schritt zurückzugehen und oder wie man in Verhandlungstechnik sagt, erstmal auf den Balkon zu gehen, also erstmal einen Schritt nach oben.
Um von oben auf die Situation nochmal so runter zu gucken, oder?
Ja, zum Beispiel.
Okay. Das ist spannend. Aber genau, ach, Mensch, ich könnte noch eine Stunde über Verhandeln reden.
Ja, aber deswegen ist die unterschiedlichen, und dann muss das Schwierigste in Verhandlungssituationen ist ja zu wissen, wann welches Verhalten das angebracht ist und was einem zum Erfolg führt. Und das ist eine Übungssache, aber auch eine Lernfrage. Und da gibt es viele, von denen man lernen kann.
Und kommt wahrscheinlich auch auf das Gegenüber drauf an, ne? Wie die so drauf sind. Ich finde, das klingt für mich so krass strategisch. Ich liebe sowas.
Das macht auch so viel Spaß.
Herausfordernd, ne? Also aber auch sehr herausfordernd, auch dann in kurz, also eigentlich ja ad hoc sozusagen zu entscheiden, gehe ich jetzt die Route oder gehe ich jetzt die Route, ne? Also es ist ja wahrscheinlich selten, dass sie sagen, ja, ich brauche mal eine halbe Stunde Pause, um nachzudenken, sondern
es ist
ja
schon das ist wichtig, viel, sich diese Zeiten dann zu nehmen.
Ah ja, sagen, okay. Und das kommuniziert man dann auch so, zu sagen, okay, wir machen mal kurze Pause. Okay, interessant. Also auch legitim, würden Sie sagen, auch in einer Verhandlung
zu sagen. Das ist wichtig, dass man selber Pausen einfordert, wenn man sie braucht, ja, und dem anderen die Pausen eingesteht, wenn er sie braucht oder sie sie braucht.
Ah ja, okay, ja. Finde ich ein schönes Bild, weil ich glaube, ein Trugschluss beim Verhandeln ist auch oft, dass darum geht, so seinen Schuh durchzudrücken, aber es geht ja auch einfach darum, eine gute Lösung für beide zu finden. Ja. Es soll ja eigentlich eine Win-Win-Situation entstehen und eigentlich soll man den Kuchen ja größer machen für beide, als dass man sich gegenseitig was wegnimmt. Und klar, dazu gehört natürlich auch in dem Prozess, dass sich dass beide ihre Pause haben und sich sozusagen auch so gut es geht ja wohlfühlen und vorbereiten können. Und interessant.
Ja.
Sehr, sehr spannend.
Ja, so viel mir immer nur noch als Nullsummenspiel gedacht wird. Also was ich gewinne, verliert der andere oder was der andere gewinnt, verliere ich. Und das Leben ja meistens zum Glück besser ist. Also dass man häufig es erreichen kann, dass man Lösungen findet, die eigentlich auch beide voranbringen. Aber das halt von der Logik her, von dem, was irgendwie aktuell ja so hip ist oder in ist, ist es eher so wieder so transaktional, ich gewinne, du verlierst à la Trump. Was aber, ja, wie sagt man das auf Deutsch? Eine artificial scarcity, eine künstliche Begrenzung des Raumes.
Verknappung,
ja. Also eine künstliche Verknappung unseres Denkraumes, unserer Handlungsmöglichkeiten ist und der sich immer wieder zu widersetzen und zu sagen, ich bin bereit, auch nochmal eine andere Logik erstmal auszuprobieren. Ich glaube, wenn wir das aufgeben, dann kommen wir in eine furchtbare Polarisierung, die unsere Gesellschaft nicht besser macht und auch nicht für jeden Einzelnen besser macht. Und deswegen bin ich immer jemand, der daran wirklich fest ist. Es gibt Situationen, die enden am Ende Nullsummen, aber es gibt ganz viele Situationen, wo man sich diesen Denkraum nicht sofort zumachen lassen darf und wo man sagt, es gibt hier nicht diese Begrenzungen. Und das ist, glaube ich, etwas, was zum Beispiel Populisten nicht gerne haben.
Nee, das passt ja nicht ins Konzept.
Das passt nicht ins Konzept rein.
Ja, absolut. Ich habe noch drei kurze Fragen zum Schluss. Ja. Dann sind wir auch schon fertig. Bei Madame Moneypenny geht es ja nicht nur um Frauen und Feminismus, sondern auch um Geld. Und da würde mich mal interessieren, was bedeutet Ihnen Geld ganz persönlich?
Geld, ja, Geld ist etwas, mit dem man zahlen kann.
Also ganz neutral.
Ja.
Okay, ja. Was schätzen Sie an sich selber ganz besonders?
Was ich an mir ganz besonders schätze. Ich mag mich eigentlich ganz gerne insgesamt und vielleicht genau das, dass ich immer bereit bin, auch zu schauen, was man noch anders machen kann und vorankommen kann und dabei sich selber auch Fehler zugesteht.
Und was schätzen Sie an uns Frauen besonders?
Was ich an Frauen besonders schätze? Ich liebe es, in Frauengruppen zum Beispiel zu tanzen oder einfach nur Quatsch zu machen. Das, ich finde, gibt weniges, was so unglaublich glücklich machen kann.
Ach, wie schön. So ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Frau Brandner. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich weiß, es ist sehr begrenzt und dass Sie sich die hier genommen haben. Ich würde sagen, ab in den Feierabend und ganz, ganz liebe Grüße. Vielen, vielen Dank.
Herzlichen Dank an Sie.